Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist der Raum, in dem ich meine Promotionswürde überreicht bekommen habe. Ich freue mich sehr, hier diesen Vortrag halten zu können. Es ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Seitdem habe ich ein paar Sachen gemacht, nämlich Schlafforschung. Ich glaube, dass es das interessanteste Forschungsthema der Welt ist. Stimmt nicht jeder zu, aber dass es ein interessantes ist, kann ich Ihnen hoffentlich heute nahebringen. Okay, bist du wirklich müde oder glaubst du es nur? Ist das der Laserpointer?
Ja.
Das hier, okay. Sehr gut. Okay. Wer kennt dieses Märchen? Wer weiß, welches das ist? Ruhig einfach reinrufen. Dornröschen, genau, natürlich. Eins von diesen klassischen Märchen mit einer Prinzessin, mit einer Hexe. Was passiert ist, dass Dornröschen geboren wird, dann gibt es eine große Party. Alle Feen des Landes werden eingeladen, bis auf eine. Es gibt nämlich 13 Feen, aber nur 12 Teller im Königreich oder im Schloss. Deswegen wird die 13. nicht eingeladen. Die ist dann so sauer, dass sie Dornröschen verflucht, sodass sie sich irgendwann an einer Spindel stechen und sterben soll. Zum Glück gibt es noch die 12. Fee, die den Fluch abmildern kann, sodass Dornröschen nur 100 Jahre schlafen muss. Und ich bin großer Fan von solchen Märchen. Da gibt es immer schöne, eindrucksvolle Bilder, Situationen, die wir alle ein Leben lang mit uns rumtragen, Szenen, die wir mit uns rumtragen. Und für mich ist eine davon die Szene, wo Dornröschen sich an der Spindel sticht. Das ganze Königreich schläft ein, König und Königin und die Pferde schlafen im Stall, die Hunde schlafen im Hof, die Tauben schlafen auf dem Dach und die Fliegen schlafen an der Wand. Und dann ist alles still und man wartet, wie es weitergeht. Aber ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich stimmt mit den Fliegen, die an der Wand schlafen. Wer von Ihnen hat schon einmal eine schlafende Fliege gesehen? Da können Sie ein Handzeichen geben. Das ist eine schwierige Frage, oder? Jeder hat schon mal eine Fliege gesehen, die gerade an der Wand saß, aber hat die geschlafen oder nicht? Wie findet man sowas überhaupt raus? Vielleicht hat sie nur gerade Lust, an der Wand zu sitzen. Heißt ja nicht, dass sie schläft. Wir sind ja hier, um was zu lernen. Die Antwort ist, ja, Fliegen schlafen. Wie haben wir das rausgefunden? Ich sage wir Schlafforscher, ich selbst habe das nicht gemacht, aber unser Feld hat rausgefunden, dass Fliegen wirklich schlafen. Und zwar, weil ihr an der Wand Sitzverhalten bestimmte Kriterien erfüllt. Zum einen haben sie manchmal, wenn sie an der Wand sitzen, eine erhöhte Reaktionsschwelle. Das bedeutet, wenn ich sie verscheuchen will, muss ich mehr aufbieten als sonst, bis sie wirklich wegfliegt. Das zweite ist, sie macht es jeden Tag, die Fliege. Und zu bestimmten Tageszeiten. So wie Menschen schlafen Fliegen lieber nachts als tagsüber. Und das Dritte ist das Wichtigste. Wenn ich eine Fliege habe, die an der Wand sitzt und jedes Mal, wenn sie sich da hinsetzt, stupse ich sie an, sodass sie wieder weiter krabbelt oder wegfliegt. Und ich mache das die ganze Nacht. Und dann lasse ich sie in Ruhe. Dann sitzt sie in der nächsten Nacht besonders viel an der Wand. Sie holt das die verlorene an der Wandsitzzeit nach. Das nennt man Homöostase, das ist bei Fliegen genauso wie bei uns. Wenn wir nicht richtig schlafen können eine Nacht, weil wir zum Beispiel fleißig studieren oder arbeiten, haben wir die nächste Nacht das Bedürfnis, diesen Schlaf nachzuholen. Das machen wir auch, wir schlafen tiefer und ein bisschen länger, als wir sonst machen würden. Das heißt, wir brauchen ein bestimmtes Pensum jeden Tag. Wenn wir das nicht haben, können wir das zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Maß nachholen. Fliegen machen das. Und noch erstaunlicher, alle möglichen Tiere, die untersucht wurden, machen das. Und noch erstaunlicher als die Fliege ist die Mangrovenqualle. Für jemanden, der keinen Bio-Leistungskurs hatte, im Gegensatz zu Fliegen, die haben nämlich ein echtes Gehirn, ein Fliegengehirn. Quallen haben kein Gehirn, die haben nur so ein Nervennetz. Trotzdem brauchen die echten Schlaf. Und wenn man die am Schlaf hindert, holen die ihren Schlaf später nach, bei nächster Gelegenheit. Also es gibt zwei Aspekte der Schlafregulation, die tageszeitabhängige und die andere, die homöostatische, die davon abhängt, wie lange ich schon geschlafen habe und wie lange ich wach war. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept in der Schlafforschung. Und wenn Sie sich vorgenommen haben, heute nur bei einer Folie aufzupassen, lassen Sie es diese sein, das ist die wichtigste. Also da oben sehen wir die zirkadiane Regulation, also die tageszeitabhängige Regulation. Bei uns Menschen ist das so, dass wir über den Tag wach sind und nachts müde werden. Es gibt einen Teil, ein System in unserem Gehirn, das uns tagsüber immer immer mehr Schub gibt, um uns wach zu halten. Das hört dann gegen Abend auf und lässt nach, sodass unser Wachzustand abfällt. Und zusätzlich dazu gibt es diese schlafzeitabhängige Regulation. Morgens, wenn wir aufstehen, fängt es an, dass unser Schlafdruck sich ansammelt, wird immer höher und erst, wenn wir schlafen, wird er wieder abgebaut. Und beides zusammen, die Interaktion dieser beiden Systeme, kommt dann bei uns an als die gefühlte Müdigkeit oder das Bedürfnis zu schlafen. Morgens fängt schon der Schlafdruck an, sich anzusammeln, aber gleichzeitig hält unser zirkadianes System uns wach. Irgendwann hört das aber auf, uns wach zu halten. Schlafdruck steigt weiter an und diese Distanz zwischen diesen beiden Kurven, das ist unsere wahrgenommene Müdigkeit. Je mehr Schlafdruck ich habe und gleichzeitig weniger wachmachende Impulse von meinem zirkadianen System, desto müder werde ich dann, sodass ich dann nachts besonders gut schlafen kann, weil das zirkadiane System mich nicht mehr wach hält, der Schlafdruck hoch ist und ich kann meinen Schlafdruck abbauen. Dass diese beiden Systeme wirklich zwei verschiedene sind, können wir alle feststellen, wenn wir zum Beispiel über die Zeitzone hinweg in Urlaub fliegen. Dann haben wir einen Jetlag und dann merken wir, obwohl ich eigentlich gut geschlafen habe, bin ich jetzt trotzdem müde und das passt nicht zur Tageszeit vor Ort, weil mein Deutschland-Rhythmus noch weiterläuft und ich brauche ein paar Tage, um mich da zu gewöhnen und den an mein Urlaubsziel anzupassen. Ich merke es auch, wenn ich zum Beispiel die ganze Nacht durchmache, weil ich entweder feiere oder studiere, dann kann man sehr schön merken, dass es eine bestimmte Zeit am frühen Morgen ungefähr um 4 Uhr gibt, wo es besonders schwierig ist, wach zu bleiben. Wenn ich darüber hinaus bin, wird es wieder leichter, obwohl ich gar nicht geschlafen habe in der Zwischenzeit. Und das liegt daran, dass das zirkadiane System wieder anfängt, weil es jetzt langsam wieder in Schwung kommt, bald bricht der Tag an und macht mich wieder wach. Was dann mit unserem wenn ich das mache und dann am nächsten Tag wieder arbeiten will, merke ich natürlich, ich bin nicht so wach, wie wenn ich geschlafen hätte. Was also passiert ist, dass unser Schlafdruck hier oben weiter ansteigt und dann das nächste Mal, wenn ich schlafe, wird er abgebaut und ich hole den Schlaf nach, den mir hier gefehlt hat. Und das wäre diese Situation. Es ist zwar einfacher, wach zu bleiben, als es noch hier war, aber immer noch schwieriger, als wenn ich ausgeschlafen hätte. Also zwei Prozesse, die Schlaf regulieren, zirkadian und homöostatisch. Ich will jetzt einen nach dem anderen ein bisschen im Detail vorstellen. Das ist der zirkadiane Prozess, also der tageszeitabhängige Prozess. Da haben Sie bestimmt schon von gehört, dass es die Lerchen und die Eulen gibt. Wenn sich jemand schon immer mal gefragt hat, wie eigentlich der frühe Vogel aussieht, der den Wurm fängt, das ist dieser hier, das ist die Lerche. Lerche, also wir nennen Menschen, die gerne früh aufstehen, Lerchen, weil die Lerche ein Vogel ist, der sehr früh am Tag aktiv ist, im Gegensatz zur Eule, die ist lieber nachts aktiv. Und wir finden das bei Menschen, dass manche eher lieber früh aufstehen und früh ins Bett gehen, andere spät aufstehen und spät ins Bett gehen. Frühaufsteher und Spätaufsteher wird oft verwechselt mit Kurzschläfer und Langschläfer. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben gerade gelernt, es gibt die zirkadiane Regulation und die homöostatische Regulation. Hier geht es nur um den Schlafenszeitpunkt. Es gibt Frühaufsteher, die gerne sehr lang schlafen, und Spätaufsteher und Späteinschläfer, die gerne sehr kurz schlafen. Das ist nicht zwingend das Gleiche. Was wir finden, wenn wir zum Beispiel Menschen von dem normalen Tagesrhythmus, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, trennen und beispielsweise in einen Bunker stecken, sieht man, dass sie von sich aus mit dem zirkadianen Rhythmus weitermachen. Der hat aber nicht genau 24 Stunden, sondern der ist normalerweise ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Und wir wissen, dass Lerchen Menschen sind, die in so einer Bunkersituation einen inneren Rhythmus hätten, der ein bisschen kürzer wäre als 24 Stunden. Und bei den Eulen ist er ein bisschen länger als 24 Stunden. Und das erklärt auch, warum wir Lerchen oder Eulen sind. Wenn wir einen kürzeren inneren Rhythmus haben, müssen wir jeden Tag unseren inneren Rhythmus ein bisschen nachstellen, um ihn wieder an die 24 Stunden anzupassen, sodass wir uns zwar mit den 24 Stunden synchronisieren können, aber uns früher an einem früheren Zeitpunkt einloggen. Das ist der Grund, warum innerer Rhythmus und Frühaufstehen zusammenhängt. Also wir haben zwar einen 24-Stunden-Rhythmus, diese beiden haben einen 24-Stunden-Rhythmus, aber die synchronisieren sich ein bisschen früher am Tag und die ein bisschen später. Da gibt es auch extreme Varianten von. Wenn man eine sehr extreme Lerche ist, sodass man Probleme hat, mit einem normalen Alltag klarzukommen, nennt sich das Advanced Sleep Phase Syndrome. Das sind Leute, die morgens um 3 aufwachen und nicht mehr schlafen können und warten, bis sie endlich zur Arbeit gehen können. Der andere Fall ist Delayed Sleep Phase Disorder. Das sind Eulen, die so spät dran sind, dass sie auch wieder Probleme haben mit normalem Alltag. Und das kann auch so weit kommen, dass man einen so langen inneren Rhythmus hat, dass man es gar nicht mehr schafft, sich mit den 24 Stunden zu synchronisieren und einen Rhythmus hat, der unabhängig von der normalen Tageszeit läuft. Das sind die Non-24-Hours-Sleep-Wake-Disorder-Patienten. Ich habe davon geredet, dass man seine innere Uhr jeden Tag nachstellt und mit dem 24-Stunden-Rhythmus synchronisiert. Wie kann man das machen? Der stärkste Faktor, der uns synchronisiert, ist das Tageslicht. Tageslicht deswegen, weil es viel heller ist als das Raumlicht, auch wenn es das nicht immer so vorkommt. Selbst wenn es draußen stark bewölkt ist, ist es immer noch heller, als es normalerweise drin ist. Und wenn es draußen nicht stark bewölkt ist, ist es draußen viel heller, als es drin ist. Also der beste Ratschlag, sich selbst zu synchronisieren, seine innere Uhr schön im Takt zu halten, ist, sich regelmäßig dem Tageslicht auszusetzen. Wenn man ein Spätaufsteher ist, so wie ich, ist es ratsam, möglichst früh, möglichst schnell rauszugehen, zum Beispiel vorm Frühstück noch joggen, kriege ich jetzt nicht hin, aber das wäre zum Beispiel ziemlich gut. Und wenn man eher ein Frühaufsteher ist, dem das zu früh wird, dann sollte man sich eher abends dem hellen Licht aussetzen. Generell ist Tageslicht, hilft einem zu synchronisieren. Es gibt andere Faktoren, wie wann man seine Mahlzeiten zu sich nimmt, wann man zum Beispiel Sport treibt, die haben aber nicht so einen starken Einfluss wie das Tageslicht. Noch ein Punkt zum Chronotyp, der sehr interessant ist. Das hier ist eine aktuelle Studie, die von Leuten, das hier ist nur, welche Altersgruppen die gesampelt haben, also von Teenagern bis zu hohes Rentenalter, und haben geguckt, am Wochenende, wann ist die Mitte der selbstgewählten Schlafenszeit. Als Zeitpunkt haben die eher einen frühen Rhythmus oder eher einen späten Rhythmus. Und wir sehen, dass Kinder einen relativ frühen Rhythmus haben, ältere Teenager haben einen sehr, sehr späten Rhythmus und ab Mitte 20 wird der Rhythmus wieder früher. Und ab Anfang 30 hat er dann so den Erwachsenen Frühaufsteher-Rhythmus und der wird dann im Laufe des Lebens noch ein bisschen früher. Aber der stärkste Unterschied ist halt hier bei den Teenagern. Das heißt, Teenager gehen gerne spät ins Bett. Das ist, wenn man das sagt, sagen die Leute immer, ja, ach, diese Wissenschaftler finden immer Sachen, die jeder schon wusste. Die Frage bei so einem Ergebnis ist natürlich, gehen die spät ins Bett, weil die den ganzen Abend Facebook machen und morgens zu faul sind, aufzustehen? Oder hat das irgendeinen biologischen Grund? Das können wir beantworten. Da gibt es mehrere tolle Studien zu und eine der schönsten ist diese hier. Man kann Hautzellen von Patienten nehmen und die in so eine Petrischale stecken und da weiterleben lassen. Das ist eine Zellkultur. Man hat also eine Zellkultur von menschlichen Hautzellen und mit gentechnischen Tricks kann man visualisieren, welche Gene in diesen Zellen wann abgelesen werden. Und dann sieht man, dass die weiter mit so einem Tagesrhythmus machen. Also nur unsere Hautzellen alleine haben schon so einen zirkadianen Rhythmus. Und diese Arbeitsgruppe hat das mit Hautzellen von jungen Menschen und von alten Menschen gemacht und herausgefunden, der Rhythmus von diesen Hautzellen ist genau gleich, egal ob der von einem alten Menschen oder von einem jungen Menschen kommt. Allerdings, wenn ich so eine Zelle, menschliche Zelle in Zellkultur überleben lassen will, brauche ich Serum. Serum ist die Flüssigkeit unseres Blutes. Wenn wir die Blutzellen daraus filtern, was übrig bleibt, ist das Serum. Da sind alle möglichen Faktoren und Vitamine und Nährstoffe drin. Und das gibt man auf so eine Zellkultur, damit die Zellen überleben. Und dieses Serum kann ich jetzt entweder von jungen Menschen oder von alten Menschen holen. Wenn ich es von jungen Menschen nehme, oder von alten, ich habe es nochmal spannender gemacht, wenn ich es von jungen Menschen nehme, verlangsamt sich der Rhythmus in der Zellkultur. Wenn ich das Serum von alten Menschen nehme, beschleunigt sich der Rhythmus der Zellkultur. Das heißt, in unserem Blutkreislauf gibt es Faktoren, die biologisch unsere Uhr beeinflussen, ob wir eher früh aufstehen oder spät aufstehen. Falls sich jetzt jemand fragt, wie hängt denn das mit den Lerchen und den Eulen zusammen? Lerchen und Eulen haben beide diesen Verlauf, aber die einen eher weiter hier oben und die anderen eher weiter hier unten. Aber für uns alle gilt, dass wir in der Jugend später aufstehen als später, wenn wir älter werden. Dass das hier biologisch ist, ist sehr wichtig, wenn ich unsere Jugendlichen in Schutz nehmen will, dass nicht alle sagen, verdammt nochmal, sei nicht so faul und steh endlich morgens auf. Wir sollten respektieren, dass es für Jugendliche wirklich schwieriger ist, früh aufzustehen als für Erwachsene und für Kinder. Und das ist der Grund, warum viele Schlafforscher oder Rhythmusforscher fordern, dass die Schulen später anfangen sollten. Das haben Sie vielleicht mal in der Zeitung gelesen, das kommt immer mal wieder auf, dass 8 Uhr eigentlich zu früh ist. In der ersten Stunde sitzen unsere Teenager im Matheunterricht und haben das Gehirn eigentlich noch auf Schlafenszeit. Und wenn wir um 9 Uhr anfangen würden, wäre das besser. In dem Kontext ist es auch sehr wichtig, das haben Sie vielleicht mitgekriegt, es gab gerade eine Umfrage, ob wir die Sommerzeitumstellung abschaffen sollten in der EU. Und anscheinend sind sehr viele dafür. Ich als Schlafforscher bin auch dafür, diese Umstellung abzuschalten. Was ich aber für sehr schlecht finde, ist die Idee, immer bei der Sommerzeit zu bleiben, weil das hier noch eine Stunde schlimmer macht für unsere Jugendlichen. Letzte Folie zum zirkadianen Rhythmus. Der letzte Nobelpreis für Medizin ist an die Aufschlüsselung des zirkadianen Rhythmus gegangen. Den haben wir heute ziemlich gut verstanden, wie diese innere Uhr molekular funktioniert. Diese drei Herren waren da die wichtigsten Personen. Und die einfachste Darstellung von so einem auf molekularer Ebene von unserer inneren Uhr ist so, dass wir Uhrengene haben, Gene, die dafür da sind, Uhr zu sein. Und was ein Gen macht, ist, dass es abgelesen wird und dann ein Protein erzeugt wird nach Vorbild dieses Gens. Das ist dann das Urprotein. Und je länger das abgelesen wird, desto mehr Urprotein sammelt sich dann an in der Zelle. Und so ein Protein hat normalerweise eine Funktion. Und die Funktion des Urproteins ist, dass es zurückgeht in den Zellkern zur DNA und da verhindert, dass das Urgen weiter abgelesen wird. Dann wird das Urgen nicht mehr abgelesen, es kommt kein neues Urprotein dazu und wenn Proteine in der Zelle rumhängen, werden sie von verschiedenen Prozessen abgebaut und es wird wieder ganz wenig Urprotein. Dann hört diese Hemmung auf, das wird wieder abgelesen, es geht wieder von vorne los. Man hat einen Kreislauf und der dauert genau 24 Stunden. Das ist unsere innere Uhr. Das haben wir in allen unseren Zellen, deswegen kann man das auch in den Hautzellen sehen. Aber es gibt eine Region im Gehirn, die den Takt angibt und da sind die gleichen Prozesse und die synchronisiert den Rest des Körpers. Das ist ein ganz toller Grundlagenforschungsdurchbruch gewesen und jetzt fängt es langsam an, dass es in einen Bereich geht, wo es medizinisch relevant wird. Zum Beispiel haben wir vor kurzem, ich sage schon wieder wir, ich war daran nicht beteiligt, Forscher haben vor kurzem herausgefunden, diese extremen Lärchen, dieses Advanced Sleep Phase Syndrome, eine Ursache dafür ist eine Mutation, die dazu führt, dass dieses Urprotein schneller abgebaut wird. Deswegen ist dieser Zyklus schneller. Das heißt, wir wissen jetzt, was ein Medikament machen müsste, um etwas dagegen zu machen. Wir haben noch keins, aber wir verstehen jetzt, wo wir ansetzen müssten. Und letztes Jahr erst ist eine ähnliche Mutation, die diese extremen Eulen verursacht, entdeckt wurden, die an dieser Stelle hier eine Veränderung verursacht, sodass der Rhythmus langsamer funktioniert. Also zirkadiane Regulation haben wir sehr gut verstanden. Im Gegensatz, die Fruchtfliege, die kennen wir aus der ersten Folie, die an der Wand schläft, der verdanken wir das. Diesen drei